Herzlich willkommen zu Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Ja, wie immer, jeden Samstag 19 Uhr hier auf FSK 93.0 und danach im Internet nachhörbar bei freie-radios.net, aber auch bei einprozess.blogsport.eu. Dort finden sich auch jeweils alle vergangenen Sendungen noch einmal. Ja, heute mit zwei Interviews in der Sendung. Als erstes haben wir uns mit Robert Andreasch vor allen Dingen über das Oktoberfestattentat unterhalten. Und danach wird sich kurz die neu gegründete Initiative NSU Watch Hessen vorstellen, die den Untersuchungsausschuss in Hessen, der noch nicht angefangen hat zu tagen, aber ab Tagungsbeginn begleiten wird und auch kritisch begleiten wird und entsprechend in dieser Sendung sicherlich nicht das letzte Mal zu hören sein wird, wenn dann endlich neue Erkenntnisse, so hoffe ich zumindest, aus Hessen an unsere Ohren sozusagen gelangen. Aber wir fangen jetzt an mit dem Interview mit Robert Andreasch. Am Telefon begrüße ich Robert Andreasch vom AIDA-Archiv, der auch den NSU-Prozess in München beobachtet. Hallo.
Hallo nach Hamburg.
Hallo. Diese Woche, wir reden ja heute nur kurz über den NSU-Prozess, aber diese Woche tauchte da ja plötzlich Karl-Heinz Hoffmann auf, der ja die Wehrspurtgruppe Hoffmann sozusagen geleitet hat und der Namensgeber war. Kannst du diese Gruppierung einmal für uns einordnen?
Ja, in den 70er Jahren entstanden in Deutschland eine ganze Reihe von sogenannten Wehrsportgruppen, in denen sich eine antikommunistische Idee, nationalsozialistische Ideologie und der Wille, als erwachsener Mann mit Koppel, mit Karabinern und mit Wehrmachtskübelwagen durch den Wald zu Tigern quasi zusammenkam. Es war so eine krude Mischung aus antikommunistischer Kampftruppe, aus Nazikameradschaft und eben also sogenannten Wehrsportbegeisterten Uniformfetischisten. Die bekannteste all dieser Wehrsportgruppen, von denen es eine Vielzahl gab, war eine, die zunächst in Bayern beheimatet war, die sogenannte Wehrsportgruppe Hoffmann. Sie hatte später auch Ableger in anderen Bundesländern, beispielsweise Hessen und Baden-Württemberg. Und ihr unangefochtener Chef, als ihr Chef galt Karl-Heinz Hoffmann, ein damals sehr exzentrischer Typ, der mit Wildtieren im Schloss Ermreuth bei Erlangen residierte und auch schon drauf hatte, in den Medien eine gewisse Rolle zu spielen, aber schon eine sehr große Führerfigur auch für Neonazis in Deutschland damals darstellte. Die Wehrsportgruppe Hoffmann ist längere Zeit von der bayerischen Staatsregierung geschützt worden, so als harmlose Freizeitaktivität gegen den Willen der Bundesregierung damals, sie zu verbieten. Die bayerische Staatsregierung hat ein Verbot der Wehrsportgruppe Hoffmann aktiv verhindert. Und es ging dann erst so aus, dass als Wehrsportgruppen Untergliederungen in Hessen auftauchten, beispielsweise ein Sturm in Hessen, da war es dem Bundesinnenministerium möglich, unabhängig von der Haltung Bayerns dazu, die Wehrsportgruppe Hoffmann nach dem Vereinsgesetz zu verbieten. Und das war natürlich ein richtiger und wichtiger Schritt, auf den damals viele Antifaschistinnen und Antifaschisten hingearbeitet haben. Ja, trauriger Höhepunkt der Wehrsportgruppenaktivitäten sind aber tatsächlich erfolgte neonazistische Anschläge. Für ein Attentat auf eine Synagoge in Paris werden bis heute Mitglieder der Wehrsportgruppe Hoffmann verantwortlich gemacht. Bei der Ermordung des Rabbis Shlomo Levin und Frieda Pöschke, seiner Freundin in Erlangen, ein Funktionär der jüdischen Gemeinde dort, lag die Brille von Karl-Heinz Hoffmanns Ehefrau am Tatort und die Waffe, mit der Rabbi, der sich sehr gegen die Wehrsportgruppe eingesetzt hatte, erschossen wurde, war eine Pistole Karl-Heinz Hoffmanns. Es war ein Funktionär aus der Wehrsportgruppe Hoffmann, der diese Tat quasi für seinen Chef begangen hat. Und dann haben wir eben diesen furchtbaren Bezug nach München. Der Mann, der die Bombe in der Hand hielt, die am Ausgang des Oktoberfests explodiert ist, am 26. September 1980, nämlich Gundolf Köhler. Durch diese Explosion wurden ja 12 Menschen und er selber, also 13 Personen, getötet. Dieser Mensch, Gundolf Köhler, hat selber an Übungen der Wehrsportgruppe Hoffmann teilgenommen. Es gab einen Briefwechsel mit Karl-Heinz Hoffmann. Die haben sich auch gekannt und Gundolf Köhler wollte einen Ableger in Baden-Württemberg mit aufbauen.
Und da hast du auch schon den Bogen zum Oktoberfest-Attentat gesponnen. Ja, vielleicht magst du erst mal sagen, in welcher Situation es damals stattfand und warum das eigentlich noch nicht sozusagen vollständig aufgeklärt ist, an welchen Punkten ja eigentlich noch sehr viel offen ist.
Also das war damals Freitagabend, es war viel los, schon damals am Wiesenausgang gewissermaßen. Und diese Bombe aus dem britischen Militärsprengstoff und aus einer ehemaligen britischen Granate gebaut, explodierte in einem Papierkorb, der also so ein Metallgitterpapierkorb war. Und es hatte quasi den Effekt wie eine Nagelbombe. Also sehr viele Menschen wurden Körperteile abgerissen und es hat über 60 lebensgefährlich Verletzte gegeben, 200 Schwerverletzte insgesamt durch dieses Attentat. Und noch am Tatabend hat Franz Josef Strauß diese Tat sogenannten linken Terroristen in die Schuhe geschoben. Es war nämlich Bundestagswahlkampf. Strauß wollte Kanzler werden, kurz vorm Abschluss des Wahlkampfs. Und er hat gesagt, der Innenminister Baum, der ist einfach ein viel zu liberaler Typ. Der geht nicht ernsthaft repressiv gegen die Linke vor. Und das haben wir jetzt davon. Aber es hat nur wenige Stunden gedauert. Da war der Attentäter, der eben selber ums Leben gekommen ist, identifiziert. Und es war, Gundolf Köhler war im NADIS-Infosystem als Sympathisant der rechten Szene und der Wehrsportgruppe Hoffmann schon verzeichnet bei der Polizei. Das ließ sich also so nicht abstreiten. Und jetzt war es natürlich ausgerechnet ein Mitglied derjenigen Gruppe, die der Bundesinnenminister ja verbieten wollte, aber Franz Josef Strauß für harmlos eingeschätzt hat. Das war nämlich eine sehr, sehr heikle politische Situation, wo ein das Versagen des bayerischen Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerkandidaten halt derart offen lag, dass da verschiedene Maßnahmen ergriffen wurden, ganz offensichtlich im Apparat. Es ist ja bis heute nicht ganz geklärt, aber der damalige bayerische Staatsschutzchef Langemann hat dann einfach diese Ermittlungserkenntnisse sofort an ihm befreundete konservative Journalisten durchgestochen. Die sind ausgeschwärmt. Also potenzielle Mittäter von Gundolf Köhler konnten wussten ab dem Zeitpunkt, dass quasi der Täter identifiziert werden konnte und konnten natürlich belastende Gegenstände oder Hinweise verschwinden lassen. Und dann kam eben das zum Vorschein, was wir bei vielen rechten Attentaten der Vergangenheit hatten. Die Staatsbehörden machten daraus einen verrückten Einzeltäter. Gundolf Köhler sei depressiv gewesen und an dem Tag durch eine Juraklausur gefallen im Studium. Deswegen sei er nach München gefahren und habe da ausgerechnet eine Bombe gezündet. Nie konnte geklärt werden, woher Gundolf Köhler also diesen militärischen Sprengstoff denn haben sollte. Und bei ihm daheim ist auch kein Bauteil dieser Bombe gefunden worden. Also ist bis heute auch unklar, wo, wenn er sie gebaut haben soll, wo denn das stattgefunden haben soll. Das deutet natürlich alles auf Mittäter hin. Und es meldeten sich auch eine ganze Reihe von Zeuginnen und Zeugen, die Gundolf Köhler mit anderen zusammen am Ausgang des Oktoberfest-Attentats gesehen hatten, die auch kurz vor dem Attentat Kontakte von Gundolf Köhler mit anderen Männern wahrgenommen hatten. Da gab es einige, die hatten ihn ziemlich genau gut beobachtet. Aber diese Aussagen wurden sehr schnell unter den Tisch fallen gelassen, zum Teil aus den Akten rausgehalten und der Öffentlichkeit vorenthalten. Alles in allem ist das Verfahren nach 2 Jahren quasi eingestellt worden, weil quasi der Gundolf Köhler zum Alleintäter gemacht wurde und nicht weiter nach Hintergründen gefahndet werden sollte. Das ist eine bittere Erkenntnis, die uns dann auch in Sachen NSU wieder auf die Füße gefallen ist. Und es schließt sich dann einfach eine 30-jährige Geschichte skandalöser Nichtermittlungen und Vertuschungsaktionen an, denn natürlich hat es immer wieder Hinweise auf Mittäter, auf Hintergründe gegeben. Und natürlich ist dieses skandalöse Nicht-Ermitteln in Richtung Wehrsportgruppe Hoffmann also unfassbar, also bis heute.
Und das ist ja dann für mein Gefühl so ein bisschen in Vergessenheit geraten im Grunde. Aber jetzt soll es nochmal neue Ermittlungen geben. Es gab ja auch Anfang des Jahres diesen Film. Also da kommt jetzt nochmal so ein bisschen möglicherweise Bewegung in die Sache. Was ist denn da der aktuelle Stand?
Ich finde es ganz interessant, die Wahrnehmung jetzt von dir zu hören. Das glaube ich auch, dass bundesweit dieses Attentat ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Ich muss allerdings sagen, in München ist das komplett anders. Also das Oktoberfest-Attentat ist in München nicht vergessen. Das liegt ausschließlich an linken Gruppen und Gewerkschaften und Antifas, die dort seit Jahren einfach auf ans Oktoberfest-Attentat und die Opfer erinnern und die auf die skandalösen Nichtermittlungen und Ungereimtheiten aufmerksam machen. Es gibt ja da viele offene Fragen. War das Oktoberfest-Attentat ein Attentat in einer Reihe zu sehen mit dem Stay-Behind-Anschlag am Bahnhof von Bologna? War der militärische Sprengstoff, den Gundolf Köhler verwenden konnte, aus einem der Erddepots des Lüneburger Heideförsters Heinz Lemke, von dem der Verdacht besteht, dass er V-Mann gewesen sein könnte? Es gibt Funde von Tobias Heimann im Stasi-Archiv, nachdem die Staatssicherheit mehrere Verfassungsschutzagenten an diesem Abend in der Umgebung des Oktoberfests beschattet hat, also westdeutsche Agenten wiederum durch ostdeutsche Agenten beschattet wurden. Und der Hintergrund konnte nicht geklärt werden, warum dort so ein, was die Bundesländer angeht, überregionales Agententreffen quasi ausgerechnet am Abend des Oktoberfestattentats am Start war. Das hat in den letzten Jahren immer wieder Schlagzeilen gemacht, auch der Opferanwalt Werner Dietrich hat zweimal bisher und aktuell ein drittes Mal versucht, ein Wiederaufnahmeverfahren, was die Ermittlungen angeht, anzuschieben. Und das ist in München auch immer breit diskutiert worden. Der Münchner Stadtrat, aber auch große Teile des Bayerischen Landtags haben immer wieder die Wiederaufnahme der Ermittlungen gefordert. Also hier ist es nicht ganz so in Vergessenheit geraten. Auch wenn natürlich viele frustriert sind, von dem 30-jährigen Kampf gegen die Windmühlenflügel. Bis heute behaupten die Behörden, ja, Köhler, Einzeltäter etc. Und der allergrößte Skandal, der hat sich dann Ende der 90er Jahre abgespielt, aber wir haben erst viele Jahre später davon erfahren, nämlich hat die Bundesanwaltschaft alle Asservate, die damals sichergestellt wurden oder am Tatort von der Spurensicherung stammen, vernichten lassen. Heute wäre es natürlich möglich, über DNA-Analysen, die es in den 80er Jahren natürlich noch nicht gab, in dem Ausmaß, in der Kriminaltechnik eventuell doch noch auf Hintergründe Mitbeteiligte und andere Täter und Täterinnen zu stoßen. Aber die Asservate sind weg. Eigentlich unglaublich bei einem ungeklärten Bombenanschlag mit 13 Toten. Angeblich aus Platzgründen wurden die Ende der 90er Jahre vernichtet bei der Bundesanwaltschaft. Und das sind eigentlich auch alles Indizien, die stehen könnten für eine Vertuschungsaktion oder die einen schon glauben machen, dass hier einfach auch bewusst nicht ermittelt werden soll, dass hier vielleicht doch noch der ein oder andere Geheimdienstskandal drinsteckt, wie auch immer der jetzt ausschaut. Also sei es eine Verbindung zu Gladio, sei es eine Mitwisserschaft verschiedener V-Leute der Verfassungsschutzbehörden oder eben tatsächlich der staatlich gewollte Blick weg von den organisierten Neonazi-Strukturen hin. So ein, ja, wir sollen uns halt dann über einen verrückt gewordenen psychiatrischen Einzeltäter aufregen, aber nicht über den Aufbau rechter Strukturen im Land.
Aber hast du die Hoffnung, dass jetzt durch also Film und auch Buch und jetzt auch durch einige ja, Zeitungsartikel und auch dadurch, dass im Zuge der Beschäftigung mit NSU auch immer wieder aufs Oktoberfest-Attentat hingewiesen wird, dass jetzt da nochmal neue Erkenntnisse irgendwann kommen? Sind ja auch irgendwie neue Akten freigegeben worden?
Ja, also Oktoberfest ist der eine Skandal. Das, was sich dann nach der Selbstenttarnung des NSU alles offenbart an den unglaublichen Behördenversagen, wenn man es denn so nennen will, oder sagen wir mal an den unglaublichen Verhalten der Behörden und Nichtverhalten der Behörden und den Verstrickungen staatlicher Institutionen mit der Neonazi-Szene, das hat natürlich auch alle wieder hier an das Oktoberfest-Attentat erinnert. Dann gab es eben die Idee zu diesem Kinospielfilm, wo das quasi dieses Lebenswerk von Ulrich Chaussy, nämlich dass er sich über 30 Jahre als Journalist recherchierend an die Hintergründe des Oktoberfest-Attentats gemacht hat, eben mal verfilmt wurde mit Benno Fürmann in der Hauptrolle. Und das haben sehr, sehr viele Menschen im Kino gesehen. Das ist ein Kunstprodukt, ein Spielfilm, hier tatsächlich eine Diskursmacht entwickelt hat, die offensichtlich 30 Jahre linke Überzeugungsarbeit, antifaschistische Recherchen und viele Zeitungs- und Zeitschriftenartikel nicht vermocht haben. Da entstand ein Druck, und bei einer Podiumsdiskussion anlässlich einer Vorführung dieses Films im Bayerischen Landtag konnte eben Ulrich Chaussy und andere dem bayerischen Innenminister Herrmann so die Zusage entlocken, doch irgendwann mal bisher der Öffentlichkeit vorenthaltene Akten rauszurücken. Diese Akten sind jetzt zum Teil aufgearbeitet und darauf stützt sich auch ein neuer Wiederaufnahmeantrag des Opferanwalts Werner Dietrich. Da wird es auch noch viel weitere Fernsehdokumentationen und Beiträge in diesem Jahr geben dazu. Auch der blinde Fleck, dieser Spielfilm, von dem ich eben sprach, läuft jetzt ab jetzt in den Fernsehsendern. Der wird auch in der ARD laufen. Und ich denke, das steigert nochmal den Druck auf Staat, auf Polizei, auf die Geheimdienste, Akten rauszurücken und endlich mal zu erzählen, was damals eigentlich gelaufen ist.
Gerade auch nochmal im Hinblick auf NSU. Als der NSU sich selbst aufgedeckt hat, hieß es ja eigentlich in allen Zeitungen, so ein bisschen unverständlicherweise, ja, sowas sei ja noch nie da gewesen, ja, was völlig Neues, dass Nazis auf so eine Art und Weise vorgehen, dass es überhaupt rechten Terror gibt. Wenn man sozusagen sich erinnert hätte an das Oktoberfestattentat und auch so eine Erinnerung und einfach eine Beschäftigung damit aufrecht erhalten hätte, wäre eigentlich NSU so möglich gewesen, mal so rein spekulativ. Man hätte eigentlich durch eine Beschäftigung, wäre so meine These mit dem Oktoberfestattentat und mit anderem rechten Terror schon weiter sein können eigentlich und auch vielleicht das auch erkennen können.
Klar, wir hätten viel lernen können damals, wie es auch immer das für Auswirkungen gehabt hätte. Wir hätten gewusst, dass die extreme Rechte einfach Terroranschläge begeht in einer Chronologie. Ich meine, wir wussten es, aber gesellschaftlich wäre es bekannter gewesen, dass in einer absoluten Chronologie von 1945 an eine extreme Rechte Terroranschläge, Morde begeht, dass sie einfach viele, viele Menschen auf dem Gewissen hat und dass also bei offenen und ungelösten brutalen Taten ein rechter Hintergrund schon allein deswegen mit einbezogen werden muss. Wir hätten gewusst, dass Ermittlungen der Polizei oft fragwürdig sind, aber dass noch viel mehr Verfassungsschutzämter oder politische Ebenen Ermittlungen beeinflussen, Akten manipulieren, die Öffentlichkeit belügen können an solchen Punkten. Wir hätten gewusst, dass sehr oft von Einzeltätern die Rede ist, weil tatsächlich bei Neonazis oft einzelne oder nur kleine Teile der Gruppe zur Tatausführung schreiten, damit natürlich die restliche Struktur nicht aufliegt. Damit wären wir vertraut gewesen und das ganze Gerede von kleiner Terrorzelle NSU oder NSU-Trio müssten wir uns heute nicht haben. Wir hätten auch gesehen, dass es eine Kontinuität von V-Leute-Einsätzen in der rechten Szene gibt, die entweder mit eingebunden sind in den rechten Terror, oder jedenfalls in ihren Ämtern nichts davon erzählen. Oder die in den Ämtern was erzählen, aber die Öffentlichkeit erfährt es nie, geschweige denn die Strafermittlungsbehörden. Also wir hätten viele Erfahrungen, die wir jetzt am Punkt NSU machen mussten oder müssen, also schon gehabt. Und es hätte natürlich Möglichkeit gegeben, zu einem Umdenken zu kommen, wenn denn aus den Erfahrungen vieler rechter Terrorzellen, Wehrstadtgruppen und aus dem Oktoberfestanschlag gelernt worden wäre.
Ja, in Hamburg beispielsweise findet sich auch in so einem Bericht oder ja in so einer Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft zu NSU findet sich auch sowas drin, dass die Polizei gar nicht hätte anders ermitteln können, weil sowas sei ja noch nie da gewesen. Also auch Hamburger Geschichte von Rechtsterror, Oktoberfestattentat. Klar, Behörden sind nie um eine Ausrede verlegen, aber das zeigt einfach das nochmal, dass das einfach de facto nicht stimmt.
Ja, ja, wer kennt die Geschichte des rechten Terrors in Deutschland? Wer weiß, dass die Gruppe Ludwig in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts von München aus 14 Menschen ermordet hat? Das ist weitgehend unbekannt einfach. Es sind einfach die Taten jeweils zu Einzeltaten von einzelnen verrückten, kleinen, unter dem Radar durchgeschlüpften Personen quasi bezeichnet worden. Und also diese Chronik der Gewalt, also diese Vielzahl von Todesopfern, die offensichtlich tatsächlich doch ausgebildeten rechten Terrornetzwerke, der doch ausgebildete rechte Untergrund, das wurde einfach nicht wahrgenommen. Das wird auch bis heute nicht wahrgenommen. Wenn jetzt es schon so wieder so heißt, ja, der NSU habe November 2011 zu existieren aufgehört und es sei eh nur ein Trio gewesen. Also wenn eben nicht geschaut wird, was ist denn vorhanden tatsächlich am Willen der rechten Szene zu Terror und Mord?
Ja, vielleicht ein bisschen heikle Frage, weil es auch in Richtung Verschwörungstheorie geht, aber es gibt ja durchaus so Thesen, dass NSU auch was mit der Wehrsportgruppe Hoffmann zu tun hat. Also so als Kontinuität, Waffenlieferant, sowas in die Richtung. Gibt es da irgendwelche Nachweise für, dass das reine Spekulation?
Also wir wissen einfach zu wenig. Wir wissen sehr wenig über die Wehrsportgruppe Hoffmann und was daraus nach dem Verbot aus den ganzen hunderten Mitgliedern wurde. Auf der einen Seite. Und wir wissen sehr wenig über den NSU an manchen Stellen, beispielsweise zur Herkunft von Waffen. Die Ermittlungen war natürlich der Schwerpunkt dem Verkaufsweg oder dem Weg der Cevka-Tatwaffe. Alle anderen Waffenwege sind ja so klar noch nicht bekannt oder überhaupt nicht bekannt. Deswegen ist für mich schwierig, das jetzt so in den Raum zu stellen. Ich würde aber sagen, die deutsche Rechte hat sich halt professionalisiert. Sie hat nach Jahrzehnten des rechten Terrors tatsächlich auch drauf, einen Untergrund auszubilden. Terrorkonzepte sind in den 90er Jahren viele erschienen. Das haben Extremrechte auch ausgewertet. Es gibt militärische Handreichungen, Handbücher. Es gibt Neonazis, die sich in Schützenvereinen oder auch auf Privatgeländen Techniken im Schießen angeeignet haben. Es gibt Neonazis, die sind bei der Bundeswehr gewesen und haben sich dort militärische Techniken angeeignet oder waren in den Balkankriegen als Söldner in realen militärischen Auseinandersetzungen. Das wird sich irgendwann auswirken. Also eine Vernichtungsideologie auf der einen Seite und Kenntnisse vom bewaffneten Kampf. Ich selber kann wenig sagen über eine Beziehung der Wehrsportgruppe Hoffmann quasi zum NSU, weil es tatsächlich ein weit auseinanderliegender Zeitpunkt ist. Also bei der Wehrsportgruppe Hoffmann reden wir von den Jahren bis 1980 und beim NSU, da fängt es dann quasi mit der Ausbildung einer spezifisch neonazistischen militanten Szene im Thüringer Raum halt in den 90er Jahren an.
Aber für mein Gefühl wäre es auch so, dass in der Neonazi-Szene so eine Geschichte des rechten Terrors eben nicht vergessen ist, sondern dass sich darauf bezogen wird, vielleicht auch daraus gelernt wird, was ich auch nochmal daran festmachen würde, dass Mundlos und Böhnhardt und auch Wohlleben und so bei dem Prozess von Röder waren, der ja früher die deutschen Aktionsgruppen auch angeführt wird, also dass das in der Neonazi-Szene so einen Wissensschatz darüber, was ist rechter Terror und wie geht man vor und so, schon gibt. Also dass es so eine ideologische Beziehung gibt und dass da eben nicht so eine Geschichtsvergessenheit vorherrscht. Kann man das?
Genau, du
so
kannst
sagen?
Das Netzwerk schon so weit ziehen. Also du kannst diese Verknüpfungen schon ziehen. Es waren Mitglieder der deutschen Aktionsgruppen, die letztendlich den Ermittlungsbehörden den Tipp gaben, dass der Sprengstoff für die Oktoberfestbombe von Heinz Lemke aus der Lüneburger Heide stammen könnte. Und eben beim deutschen Aktionsgruppenchef Manfred Röder waren Mundlos Böhnhardt beim Prozess damals. Also insofern findet man da schon die Anschlussstücke und Enden. Ich habe nur selber keinen Beleg für eine, also eine tatsächlich direkte organisatorische Kontinuität oder ähnliches.
Nee, es ging mir auch eher um so eine Art Denkgeschichte oder Gedanken.
Genau, ja.
Also ideologische das ist, Geschichte. So.
Das ist die Erfahrung auch, dass man militant terroristisch aktiv sein kann. Also das ist nicht nur ein Mythos, also wir könnten, wenn wir wollen, sondern es gibt auch einfach nach Jahrzehnten Existenz einer militanten deutschen Neonazi-Szene genügend reale Erfahrung.
Okay, genau, dann würde ich mich an der Stelle ganz herzlich bei dir bedanken und ja, gern an gleicher Stelle wieder.
Ja, danke für den Anruf. Ja,
danke.
Okay.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ja, das war das Interview mit Robert Andreasch und wir kommen gleich schon zum nächsten Interview, zum zweiten Interview der Sendung mit Chris von NSU Watch Hessen, die uns die neue Initiative in Hessen zur Begleitung des Hessischen Untersuchungsausschusses vorstellen wird. Am Telefon begrüße ich jetzt Chris von NSU Watch Hessen. Hallo.
Hallo.
Ja, ihr habt euch relativ neu gegründet, sozusagen, um den NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen zu begleiten. Was ist denn euer Ziel?
Unser Ziel ist, ja, die kritische Begleitung des Untersuchungsausschusses. Wir haben vor, die einzelnen Sitzungen zu besuchen, zu dokumentieren, dann auch Protokolle oder Texte dazu zu veröffentlichen und auch drumherum immer wieder Forderungen zu stellen, immer wieder Hintergrundberichte zu veröffentlichen und damit auf, ja, oder die Arbeit des Untersuchungsausschusses einfach kritisch zu begleiten.
Okay, wann geht es denn bei euch los mit dem Untersuchungsausschuss? Das erstmal so als vorderste Frage.
Der Untersuchungsausschuss hat sich schon vor der Sommerpause konstituiert und steckt jetzt mitten in Verhandlungen über die Geschäftsordnung bzw. über die Anforderung von Akten und welche Zeugen und Zeuginnen vernommen werden sollen. Wir rechnen damit, dass es frühestens im Dezember mit öffentlichen Sitzungen losgehen wird, vielleicht aber auch erst im Januar.
Hat sich denn jetzt der Parteistreit in Hessen langsam so ein bisschen gelöst oder steht das so ein bisschen einer zukünftigen Arbeit im Weg? Wie nehmt ihr das wahr?
Bisher nehmen wir nichts von der Lösung wahr. Der Untersuchungsausschuss ist ja bisher als einziger nicht im Konsens beschlossen worden, also nur SPD und Linkspartei haben den Antrag auf Einsetzung wirklich unterstützt. Alle anderen Parteien äußern jetzt zwar, dass sie natürlich sorgfältig mitarbeiten wollen, aber was wir so gehört haben, gab es schon mehrere Streits in den Sitzungen und wir sind gespannt, wie das dann weitergehen wird.
Dabei sind ja relativ viele Fragen für Hessen auch offen, die auch bundesweit mit Spannung wahrgenommen werden. Was sind denn so die Themenkomplexe, wo ihr euch auch noch Aufklärung erhofft, was Hessen betrifft?
Die wahrscheinlich größte und bekannteste Frage ist die nach der Rolle von Andreas Temme, dem damaligen Mitarbeiter, V-Mann-Führer des Verfassungsschutzes, der während des Mordes an Halit Yozgat im Internetcafé war und sich dann auf Zeugenaufrufe durch die Polizei nicht gemeldet hat und dann erst später identifiziert werden konnte, dann auch als Tatverdächtiger galt und auch schon mehrfach vor Gericht aussagen musste, wo seine Geschichte, die er erzählt, sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt hat. Es eigentlich sehr offensichtlich ist, dass er lügt, aber ja, warum er das tut und was da wirklich dahinter steckt, einfach total unklar ist. Und wir erhoffen uns eine zumindest teilweise Aufklärung dieser, ja, Abläufe rund um den Mord und seine Rolle da drin. Im Anschluss oder während der Ermittlungen gab es dann Streit mit dem Verfassungsschutz um ja die Unterstützung des damals verdächtigen Temme. Der Verfassungsschutz hat ihn massiv unterstützt. Seine Vorgesetzten haben zu ihm gestanden. Es wurde verhindert, dass bestimmte Vernehmungen stattgefunden haben. Das ging so weit, dass auch der damalige Innenminister Volker Bouffier eine Entscheidung treffen sollte, ob denn jetzt die von Temme geführten V-Leute vernommen werden können. Und Bouffier hat damals gesagt, nein, das ginge nicht, weil damit dem Land Hessen Nachteile entstehen könnten. Und das ist eben auch eine sehr spannende Frage, die hoffentlich viel Raum im Untersuchungsausschuss haben wird. Aber darüber hinaus erhoffen wir uns durchaus auch kritische Befragungen bezüglich einer möglichen Einbindung der hessischen Neonazi-Szene in das Unterstützungsnetzwerk, Fragen und Ermittlungen bezüglich rassistischer Tendenzen, Aspekte in den Ermittlungen und möglicherweise auch einen kritischen Blick darauf, was denn die Rolle hessischer Beamter war in der Frage des Aufbaus bestimmter Behörden in Thüringen in den 90er Jahren.
Okay, also im Zweifel könnte das sozusagen bis in relativ höhere Ebenen in Hessen und auch vielleicht bundesweit Wellen schlagen. Macht ihr euch große Hoffnung oder wie schätzt ihr es ein? Wie weit wird man mit der Aufklärung kommen? Oder kann man das jetzt momentan noch gar nicht so richtig absehen?
Das ist momentan noch nicht absehbar, weil eben noch keine wirklichen öffentlichen Sitzungen stattgefunden, also weil noch keine öffentlichen Sitzungen stattgefunden haben, sich da vieles nur über Erzählungen am Rande mitkriegen lässt. Wir haben einen CDUler als Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses, der mit diesem Amt ja durchaus Möglichkeiten hat, die Arbeit des Untersuchungsausschusses zu beeinflussen. Und auch wenn es von Seiten der CDU Lippenbekenntnisse gibt, die Arbeit im Untersuchungsausschuss mitzutragen, lässt die Haltung, die sie ansonsten diesbezüglich an den Tag legt, jetzt nicht allzu hoffnungsvoll auf die Arbeit blicken. Aber trotzdem hoffen wir, dass es eben auch gesellschaftlich gelingt, Druck aufzubauen, dass auch die übrigen Parteien im Untersuchungsausschuss entsprechenden Druck machen werden und ja, dass es zumindest eine teilweise Aufklärung geben wird.
Okay, dann würde ich fürs Ende noch einen kurzen Werbeblock vorschlagen. Man kann euch unterstützen und im Internet besuchen und auf Twitter. Sagt doch einmal die einschlägigen Adressen und Namen am besten.
Ja, im Internet findet man uns unter hessen.nsu-watch.info. Bei Twitter könnt ihr uns folgen unter nsuwatch-hessen und per E-Mail sind wir auch erreichbar unter hessen@nsu-watch.info. Wir freuen uns natürlich über Spenden, wir freuen uns aber auch über ideelle Unterstützung und ja, Kontaktaufnahme.
Ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg bei der Arbeit und freue mich, wenn dann der Untersuchungsausschuss mal anfängt, wenn wir uns hier wieder für ein Interview wiederhören.
Ja, darauf freuen wir uns auch. Vielen Dank für das Interview.
Jo, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Und das war's auch schon wieder für diese Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Diese Sendung wird sich wiederfinden im Internet zum Nachhören bei einprozess.blogsport.eu und wir hören uns in der nächsten Woche Samstag 19 Uhr hier auf FSK wieder. Bis dahin.